Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ewigkeit, Unendlichkeit, was für Begriffe, die wir kaum verstehen können in seiner und ihrer ganzen Tragweite. Ewigkeit ist etwas, was sich der Mensch kaum vorstellen kann, aber vielleicht kann er sich vorstellen, dass es etwas geben wird, das kein Ende haben wird. Aber wie sieht es aus mit der Vorstellung, dass es etwas immer schon gegeben hat? Das ist schwer zu begreifen. Und es bedarf einer Offenbarung. Nun, die Bibel hat sehr viel über Geheimnisse zu sagen. Geheimnisse, die Dinge, die den Menschen im Großen und Ganzen verborgen sind, die aber aufgrund einer Offenbarung Gottes einem verständlich gemacht werden können. Nun, der Mensch hat immer schon so ein Konzept von Ewigkeit gehabt, so eine vage Vorstellung, was das vielleicht sein mag. Und das ist auch gar kein Wunder, denn Gott hat dieses Konzept dem Menschen ins Herz gelegt. Wir lesen dies in Prediger Kapitel 3 und angefangen in Vers 11. Prediger 3 und Vers 11. Wo Salomo, der weiseste Mann, der jemals auf Erden gelebt hat, mit Ausnahme natürlich von Jesus Christus, Folgendes sagt. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr, der Menschen, Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Der Mensch von sich aus kann nicht begreifen, was Gott tut, was das Potenzial des Menschen ist, was überhaupt Ewigkeit ist. Und in der Tat ist der Mensch sehr verwirrt über diese Frage. Nun, als damals Adam und Eva sündigten, da hat Gott eine sehr interessante Feststellung getroffen. Er hat gesagt, sie sind geworden wie unser einer, zu wissen oder besser zu entscheiden, für sich zu entscheiden, was gut und böse ist. Und jetzt müssen wir ihnen den Weg zum Baum des Lebens verwehren, damit sie nicht davon essen und ewig leben. Nun, ich glaube nicht, ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass in dem Augenblick, wo Adam und Eva vom Baum des Lebens genommen hätten, sie sofort Unsterblichkeit oder Ewigkeit erlangt hätten. Darum geht es hier gar nicht. Es geht um die Tatsache, dass der Mensch meinte, auf seine Weise Ewigkeit erlangen zu können. Und Gott wollte ihm klar machen, hier, auf diese Weise kannst du es nicht tun. Schauen Sie, der Baum des Lebens stand für den Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist erlangen, dann, wie wir sehen werden, haben wir bereits das ewige Leben in uns, eine Anwartschaft, solange wie der Heilige Geist in uns ist. Aber wir werden nicht sofort automatisch in ewige Menschenwesen verwandelt, wenn wir den Heiligen Geist erlangen. Und genauso mit Adam und Eva, wenn sie vom Baum des Lebens gegessen hätten, wären sie weiter auf dieser Erde gewesen, hätten weiterleben müssen, hätten sich qualifizieren müssen, wie wir das heute auch tun müssen, um letztendlich ins Reich Gottes zu gelangen. Aber Gott machte klar, wir wollen denen diese falsche Vorstellung erst gar nicht geben, dass sie jetzt einfach vom Baum des Lebens essen könnten und dann würden sie sofort unsterblich werden. Aber es geht schon hier um die Ewigkeit, es geht schon um das Potenzial, dass der Mensch ewig leben soll. Was ist damit alles gemeint? Was versteht die Bibel ohnehin unter dem Begriff Ewigkeit oder für alle Ewigkeit oder auf immer und Ausdrücke, die hier laufend gebraucht werden? Da gibt es auch sehr viel Verwirrung, denn das Wort muss im Zusammenhang gesehen werden. Zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle an in Daniel 12. Schauen Sie, es gibt heute Versuche und hat es immer schon gegeben, Ewigkeit, ewiges Leben auf seine Weise zu erhalten. Es gibt diesen Mythos, diese Vorstellung von einem Jungbrunnen, von dem man dann trinken kann, dann wird man dann ewig leben, ewig jung bleiben. Einige haben sich einfrieren lassen in der Hoffnung, dass irgendwann einmal die Wissenschaft einen Weg findet, das ewige Leben zu erzeugen und dann würden sie dann aufgetaut werden und so weiter und so fort. Aber alles dies sind nutzlose, falsche Ideen, denn die Ewigkeit kann nur von Gott kommen und nur Gott kann einem diese Ewigkeit schenken. Schauen wir uns einmal Daniel 12 und angefangen in Vers 1 an. Es geht hier um die große Trübsalzeit, die noch kommen wird. Das heißt, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, Michael ein Cherub, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Und Christus spricht auch von derselben Zeit, der großen Trübsal. Jeremia spricht davon, andere sprechen davon, einer gewaltig grausamen und schrecklichen Zeit, die es nie gegeben hat zuvor und auch nie wieder geben wird. Und es heißt hier, zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buche geschrieben stehen. Es geht hier um diejenigen, die den Heiligen Geist erlangt haben. Und die werden dann gerettet werden, die werden dann zum Heil kommen, wenn Christus zurückkehrt. Vers 2, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Ewiger Schmach und Schande, was ist damit gemeint? Ewiges Leben, okay, man kann für ewige Zeiten leben. Zeit ist auch schon wieder ein schlechtes Wort in dem Zusammenhang, denn wenn man in der Ewigkeit ist, dann gibt es keine Zeit mehr. Aber was ist jetzt mit ewiger Schande gemeint, mit ewiger Schmach? Sind das Menschen, die auch ewig weiterleben, aber in Schmach und Schande? Nun, keineswegs, das werden wir gleich noch besprechen. Aber hier wird das Schicksal der Menschen beschrieben. Die einen, die werden ewiges Leben erhalten. Und wenn ich von ewigem Leben jetzt in diesem Zusammenhang spreche, spreche ich von der Idee, dass es kein Ende haben wird. Das ist wichtig zu begreifen. Das Wort ewig kann nämlich auch auf ganz andere Weise verstanden werden. Es geht mir hier darum, dass dieses Leben kein Ende haben wird. Es wird ewig in dem Sinne weiter bestehen ohne Ende. Und das lesen wir auch in Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 und lesen wir einmal Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, sagt Christus von sich selbst, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Er wird leben in Ewigkeit, wie es hier übersetzt wird. Und das griechische Wort ist das Wort Aion, A-I-O-N. Und das wird hier mit ewig oder im Englischen auch forever übersetzt. Es wird der Idee entgegengesetzt, dass etwas zeitweilig ist. Christus sagte vorher in diesem Zusammenhang, nun die Väter, die haben von dem Brot gegessen, dem Manna, das aus dem Himmel kam und sind gestorben. Aber wer von mir isst, meinem Brot, er bezieht sich natürlich jetzt auch auf unter anderem das Passa, wenn die Symbole von Brot und Wein von getauften Mitgliedern der Kirche zu sich genommen werden. Er sagt, die werden in Ewigkeit nicht sterben. Also der Zusammenhang ist klar. Ein Gegensatz wird hier zum Ausdruck gebracht. In 1. Johannes Kapitel 2 lesen wir Vers 17. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 17. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Auch hier wiederum der Gegensatz. Die Welt der Sünde, die Welt der Schrecknisse, die wird letztendlich nicht in Ewigkeit bestehen. Nicht in Ewigkeit bleiben, aber die Welt wird vergehen. Aber der Mensch, der Gottes Willen tut, weil er eben Gottes Willen erkannt hat und dementsprechend sich verhält, der den Heiligen Geist erlangt hat, den Heiligen Geist in sich wirken lässt, der wird in Ewigkeit bleiben. Und so lesen wir auch etwas über Gott selbst in Offenbarung Kapitel 4. Offenbarung Kapitel 4, angefangen Vers 9. Offenbarung 4 und Vers 9. Und wenn die Gestalten, es geht hier um Engelwesen im Himmel, Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da fielen die 24 Ältesten nieder, auch das sind Engelwesen, vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus geschaffen. Das sind ja nun Aussagen, die wir bereits schon mehrfach behandelt haben. Er hat alles erschaffen durch Jesus Christus. Alles hat einen Anfang gehabt. Der Einzige, der keinen Anfang gehabt hat, ist Gott. Und Gott ist eine Familie, die aus dem Vater und dem Sohn besteht. Schauen Sie, man kann sich als Mensch vorstellen, dass man für alle Zeit und Ewigkeit, in Anführungszeichen, leben kann. Mit anderen Worten, dass man kein Ende mehr haben wird. Aber es ist schwer vorzustellen, dass man seit aller Ewigkeit her gelebt haben kann. Nun, der Mensch hat es sicherlich nicht getan, denn er ist ja erschaffen worden. Aber Gott, der Vater und Jesus Christus haben immer schon existiert. Nun, das ist für den menschlichen Verstand schwer zu begreifen, wie das möglich ist. Und einige haben mir auch gesagt, ja, nun, Gott muss ja einen Anfang gehabt haben. Nun, wenn Gott einen Anfang gehabt hat, dann ist er ja irgendwo erschaffen worden. Aber wer hat ihn dann erschaffen? Es muss also dann etwas gegeben haben, was vor Gott bestand, um Gott zu erschaffen. Einige sagen ja, das Universum, das hat auch einen Anfang gehabt, das hat sich selbst erschaffen. Nun, das ist ja der totale Blödsinn. Ich meine, da ist ja schon irgendwo die Logik nicht mehr vorhanden. Wie kann man sich selbst erschaffen, wenn man zunächst einmal gar nicht existiert? Also, wie immer man das auch sehen will, die Offenbarung ist, dass Gott der Vater und Jesus Christus immer schon existiert haben. Sie haben nie einen Anfang gehabt. Das ist eine Offenbarung, die man akzeptieren muss, die man im Glauben anerkennen muss, denn sonst würde es gar keinen Sinn ergeben. Dann müsste man davon ausgehen, dass alles sich durch Zufall so entwickelt hat. Man geht davon aus, dass es irgendwelche Gase jetzt gab aus dem Universum. Wo kommt das Universum her? Und diese Gase haben sich hier auf der Erde dann irgendwo zusammengefunden und aus diesen Gasen sind dann in einer Ursuppe, einer schleimigen Ursuppe irgendwie so Amöben entstanden und aus diesen Amöben haben sich letztendlich dann alle Lebewesen entwickelt und auch wir heute, die Menschen, sind nichts weiter als wandernde Amöben. Ich meine, das ist ja nun auch wiederum eine Idee, die die Intelligenz total in Frage stellt. Aber das ist etwas, was man glauben muss, wenn man nicht an die Existenz von Gott glaubt. Es gibt ja nur diese beiden Alternativen. Wo kommen wir sonst her? Einige sagen, ja, aber die Außerirdischen haben uns erschaffen. Ja, wo kamen die Außerirdischen her? Unabhängig davon, dass es Außerirdische gar nicht gibt. Davon wird nichts gesagt in der Bibel, dass irgendwo Gott außerirdische Wesen erschaffen haben soll. Also wie gesagt, man kommt an der Situation nicht vorbei, dass Gott immer schon existiert hat. Und es heißt ja auch, dass Jesus Christus und Gott der Vater keinen Anfang gehabt haben und auch kein Ende haben werden. Und das ist etwas, was man eben akzeptieren muss. Nun, der Mensch hat einen Anfang gehabt, natürlich, der Mensch ist erschaffen worden. Aber er wird auch kein Ende haben. Das ist das, was die wunderbare Prophezeiung ist, die wunderbare Erfüllung dessen, was wir immer und immer wieder in der Bibel lesen. Wenn es hier heißt, in Offenbarung 4, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, dann übersetzt die Elberfelder Bibel in alle Ewigkeit. Und sagt wörtlich in die Zeitalter der Zeitalter. Also es wird hier ein Ausdruck verwandt, um etwas deutlich zu machen, was für den menschlichen Geist eigentlich schwer verständlich ist. Nämlich die Tatsache, dass Gott für immer leben wird, dass er niemals ein Ende haben wird. Wenn es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort ist natürlich eine Übersetzung des griechischen Wortes Logos, was eben auch Sprecher bedeuten kann oder der sich offenbarende Gedanke, eine Bezeichnung für Jesus Christus, das Wort Gottes und Christus wird immer und immer wieder als das Wort Gottes beschrieben, auch in der Offenbarung, dann bedeutet dies das, was man immer als einen Anfang bezeichnen will. Gott war bereits schon da. Gott war bereits schon da. Er hat nie einen Anfang gehabt. Was immer man sagen will, okay, das Universum ist irgendwo erschaffen worden. Nun gut, wenn das Universum erschaffen worden ist, wie wir das alle glauben, hoffe ich zumindest, dann hat Gott es erschaffen, der war nämlich schon vor dem Universum da. Wenn es um die Geistwelt geht, auch die hat ja einen Anfang gehabt, wenn ich um die Geistwelt mich jetzt kümmere, sagen wir mal Engel und Dämonen. Die haben einen Anfang gehabt, die sind ja erschaffene Wesen. Wenn sie erschaffen worden sind, sind sie durch Gott erschaffen worden, der eben keinen Anfang hatte. Also im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, Gott dem Vater und Jesus Christus selbst, das Wort, war eben auch Gott. Und Jesus Christus wurde Fleisch und wurde und lebte mitten unter uns. Und er starb dann und wurde auferweckt zu der Herrlichkeit, die er hatte, bei Gott dem Vater hatte, bevor die Welt war, wie es heißt. Schauen wir uns nun einmal eine Stelle in 5. Mose an, Kapitel 33. 5. Mose 33. Und lesen wir Vers 27. Nun, hier heißt es sehr unglücklich übersetzt in der Lutherbibel von 1984, die ich hier hauptsächlich benutze. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Die Zürcher Bibel schreibt, eine Zuflucht ist der ewige Gott. Auch hier wiederum wird klar, dass Gott als der ewige Gott beschrieben wird. Und in dem Zusammenhang lesen wir Psalm 90, die Verse 1 bis 2. Psalm 90, die Verse 1 und 2. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch hier wiederum wird etwas zum Ausdruck gebracht. Die Welt ist erschaffen worden. Alles das, was wir sehen, alles das, was existiert, alles das, was wir nicht sehen sogar, die Geistwelt, alles das ist erschaffen worden von Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Mit anderen Worten, auch bevor es die Geistwelt gab, gab es bereits schon Gott. Und auch in der Zukunft wird es immer Gott geben, der hat immer gelebt, wird immer leben. Und das ist das, was die Bibel immer und immer wieder uns sagt. In Jesaja 57. Und wie wir eben schon angedeutet gefunden haben, ist es das Potenzial des Menschen, ebenfalls für alle Zeit zu leben. Und das sollte uns nicht überraschen, denn es ist das Potenzial des Menschen, ein Gottwesen zu werden, Mitglied zu werden der Gottfamilie. Und als solches wird man natürlich dann das ewige Leben haben, das nie aufhört. Jesaja 57, und lesen wir Vers 15. Jesaja 57 und Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Es heißt hier, der ewig wohnt. Ich habe mehrere deutsche Bibeln mir angeschaut, die schreiben das alle so, der ewig wohnt. Das gibt nicht unbedingt den Sinngehalt wieder, von dem hier die Rede ist. In der englischen Bibel heißt es genauer, der Ewigkeit besitzt. In anderen Worten, der in Ewigkeit wohnt. Ewigkeit ist etwas, was er anzieht sozusagen. Es ist also eine Charakterbeschreibung dessen, was Gott ist, eine Beschreibung der Natur Gottes. Nicht nur, dass er ewig wohnt, sondern er ist Ewigkeit. Er ist derjenige, der die Ewigkeit besitzt. Und schauen wir uns nun weitere Stellen an in Psalm 93 und Vers 2. Psalm 93 und Vers 2. Von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Also was immer der Anbeginn war, Gottes Thron, weil Gottes Thron eben auch seine Herrschaft beschreibt, existierte, nicht, dass der Thron existierte, der Thron ist etwas, was auch ein geistliches Ding ist, das erschaffen wurde, aber die Tatsache, dass Gott der Herrscher ist, die hat es immer schon gegeben, diese Situation, denn Gott ist ewig. Gott, der Vater, immer schon die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war immer schon unter ihm. Das kann man sich auch schlecht vorstellen. Ja, wie kann das sein? Nun, die Bibel offenbart uns dies. Gott, der Vater, war immer der Höchste und wird immer auch der Höchste sein in der Gottfamilie. Jesus Christus unter ihm. Wenn wir zu Gottwesen werden, werden wir immer unter Jesus Christus sein. Wir werden nie die gleiche Rangposition haben wie Jesus Christus. Aber wir werden gleichwohl Gottwesen werden. Und das ist eine andere Predigt, die ich auch schon öfters gegeben habe, eine andere Situation. Psalm 138 und Vers 8. Psalm 138 und Vers 8. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Interessant ist auch, dass wenn das Wort Herr hier gebraucht wird, eine Übersetzung eines hebräischen Wortes, von dem man gar nicht so recht weiß, wie es ausgesprochen wird. Die meisten meinen, die Übersetzung oder die Aussprache wäre Jahwe, andere sagen Jehova. Jehova ist es mit Sicherheit nicht. Jahwe ist auch fraglich. Man weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Deswegen einige, die meinen, man müsste heute Gott mit Jahwe anreden, verstehen gar nicht, dass wir gar nicht überhaupt wissen, wie die Aussprache im Hebräischen war und dann auch im Deutschen sein würde. Aber der Punkt ist der, diese Persönlichkeit ist in den meisten Fällen Jesus Christus, der Gott des Alten Testamentes. Denn Christus kam ja, um den Vater zu offenbaren. Die Juden damals wussten überhaupt gar nicht, dass es einen Vater gab. Die meinten, sie hätten den Vater angebetet im Alten Testament. In Wirklichkeit beteten sie Christus an. Aber hier heißt es, deine Güte ist ewig. Nun, was auf Gott den Vater zutrifft, was die Charaktereigenschaften angeht, trifft natürlich auch auf Christus zu und umgekehrt. Mit anderen Worten, Gottes Güte ist ewig. Das ist eine Beschreibung seiner Charakteristika. Weil Gott ist ewig und so ist seine Güte ewig. Alles das, was Gott ausmacht, ist ewig. Lesen wir 145, Psalm 145 und in Vers 13. Psalm 145, Vers 13. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Mit anderen Worten, die Herrschaft wird kein Ende haben, wie das andere Stellen uns auch sagen. Das Reich Gottes wird kein Ende haben. Was ist das Reich? Es ist ein ewiges Reich. Aber verstehen wir, dass Gott das Reich ist. Gott ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, die Familie Gottes, die herrscht, besteht aus dem Vater und dem Sohn. Natürlich ist das Reich ewig, weil Gott ewig ist. In Daniel Kapitel 6. Auch da gibt es viele Missverständnisse, weil die meisten gar nicht begreifen, was eigentlich mit dem Reich Gottes gemeint ist. Natürlich ist es die Herrschaft Gottes über die Erde, die kommen wird, wenn Christus zurückkehrt. Aber es ist weitaus mehr. Es ist die Familie Gottes. Und wir werden ja in das Reich Gottes eingehen. Wir werden nicht nur unter dem Reich Gottes herrschen, sagen wir einmal. Nein, wir werden in das Reich Gottes eingehen, das heißt in die Familie. Wir werden Teil der Gottfamilie sein. Wir werden im Reich Gottes über Menschen herrschen. Sie müssen ein Gottwesen werden, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Und so lesen wir in Daniel Kapitel 6 und Vers 27. Dies ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll, denn er, und das schreibt jetzt Nebukadnezar, ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Ich will das hier deutlich machen, es war nicht Nebukadnezar, der das gesagt hat. Der hat auch etwas Ähnliches gesagt, das war hier Darius. Aber die hatten erkannt, dass Gottes Reich kein Ende haben wird und dass es ewig bleiben wird, wie Gott ewig bleiben wird. Schauen wir uns 2. Petrus an. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln, und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er ist derjenige, der über das Reich herrscht, unter Gott dem Vater, aber wir können Eingang finden in das Reich. In das Reich Gottes. Und es ist ein ewiges Reich. Und jetzt auch noch Jesaja Kapitel 40. Kehren wir zu Jesaja zurück. Jesaja 40. Und lesen wir einmal Vers 28. Weißt du es nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Aber deswegen muss er uns sein Verständnis mitteilen, damit auch wir begreifen können, worum es bei diesen ganzen Geheimnissen eigentlich geht. Wir sehen also deutlich hier, dass Ewigkeit, wie wir es jetzt gelesen haben, sich auf etwas bezieht, was zumindest kein Ende hat, wenn es um Gott geht, was auch keinen Anfang gehabt hat. Es wird noch etwas weiteres gesagt. In Jesaja Kapitel 25, das definiert in diesem Zusammenhang das Konzept der Ewigkeit. Jesaja 25 und in Vers 8, es heißt, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und das ist Zukunft, das ist Zukunft. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat es gesagt. Aber mir geht es hier um die Aussage, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Wie ist hier das Wort ewig zu verstehen? Im Zusammenhang schauen wir uns die Parallelstelle an, Offenbarung Kapitel 21, wo diese Stelle auch mehr oder weniger zitiert wird. Aber da wird noch mehr gesagt. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Also wenn der Tod verschlungen wird auf ewig, bedeutet das, er wird nicht mehr existieren. Er wird nicht mehr sein. Es wird dann kein Ende mehr haben mit der Situation, dass es den Tod nicht mehr geben wird. Das heißt, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also hier wird Ewigkeit definiert mit etwas, was für alle Zeit bestehen wird, Zeit in Anführungszeichen wiederum, was kein Ende haben wird. Aber gleichwohl gibt es Stellen in der Bibel, wo das Wort ewig gebraucht wird, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wo aber nicht die Idee kommuniziert wird, dass etwas kein Ende hat, sondern etwas, das sehr wohl ein Ende hat. Und deswegen ist es immer wichtig, sich mit dem Zusammenhang zu beschäftigen. 2. Mose 21 gibt uns ein interessantes Beispiel. 2. Mose 21 und lesen wir angefangen in Vers 5. Es geht hier um eine damalige Situation, wo ein Sklave für einen Herrn gearbeitet hat. Aber man muss auch die Sklaverei damals richtig verstehen. Es war mehr so wie jemand, der heute so sein ganzes Leben für jemanden so als Knecht arbeitet. Das war nicht diese Sklaverei, diese schreckliche Idee, dieses Phänomen damals in Afrika, in Amerika und wo auch immer, wo also Sklaven total gegen ihren Willen da jetzt verunstaltet wurden. Aber hier heißt es hier in 2. Mose 21, Vers 5, spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb. Schauen Sie, eine sehr interessante Situation wird hier beschrieben. Ich habe meinen Herrn lieb und mein Weib und Kind. Ich will nicht frei werden. So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Priemen oder Pfriemen sein Ohr. Hört sich jetzt grausam an, aber man kann zum Beispiel auch irgendwie heute an Ohrringe denken. Man durchbohrt sein Ohr auch ein bisschen, gerade auch die Frauen tun das hier häufig. Und er sei sein Sklave für immer. Nun, es heißt hier für immer. Die Elberfelder Bibel schreibt für ewig. Das Wort hier ist das gleiche Wort, Olam im Hebräischen, entweder O-L-A-M oder O-W-L-A-M geschrieben, was auch in anderen Aussagen, die wir eben schon gelesen hatten, gebraucht wird, sogar auch für Gott gebraucht wird, der ewig lebt. Aber hier ist es klar, dass diese Situation sich nicht auf ewiges Leben beziehen kann. Es bezieht sich hier auf den Zeitpunkt, solange wie der Sklave lebt. Solange wird er dann der Sklave oder der Knecht des Herrn sein. Die Menge Bibel schreibt auch ganz richtig hier, er wird zeitlebens sein Knecht sein. Nun, die Menge Bibel oder vielmehr die Schlachterbibel schreibt, für alle Zeiten, das ist wiederum unglücklich ausgedrückt hier, es geht nicht für alle Zeiten, es geht um den Zeitpunkt, solange wie der Sklave lebt und solange wie der Herr lebt. Nun, wenn der Herr stirbt oder wenn der Sklave stirbt, dann ist natürlich die Situation nicht mehr gegeben. So haben auch viele Kommentare das richtig erkannt. Strong's Exhaustive Concordance of the Bible sagt uns, dass es hier um ein lebenslanges Bedürfnis geht, eine lebenslange Situation, solange wie entweder der Sklave oder der Herr lebt. Und da gibt es weitere Beispiele, die dies deutlich machen, wie zum Beispiel in 1. Samuel 1 und Vers 22. 1. Samuel 1 und Vers 22. Da zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, es geht hier darum, dass sie zu dem Tempel gingen, wenn der Knabe, es geht hier um Samuel, entwöhnt wird, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Für immer. Die Elberfelder Bibel schreibt wiederum, auf ewig. Aber was ist hier damit gemeint? Was ist damit gemeint, dass er für immer bleiben soll vor dem Herrn? Nun, er würde nicht zunächst einmal für alle Zeit und Ewigkeit leben, denn er würde sterben. Wir lesen auch nachher in der Bibel, dass Samuel gestorben ist. Aber in 1. Samuel 1 und Vers 28 wird das definiert, dieses für immer oder auf ewig, wiederum das hebräische Wort Olam. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er dem Herrn erbeten ist oder weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Also hier wird die Aussage, dass er für immer bei dem Herrn bleibe oder wie die Elberfelder Bibel schreibt, für ewig, definiert als sein Leben lang, sein physisches Leben lang. Solange wie er lebt, würde er ein ausgesucht gesonderter sein, ein Gottgeweihter, aber dann natürlich nicht mehr, wenn er sterben würde. Also auch hier sehen wir die Bezeichnung, die Bedeutung des Wortes in diesem Zusammenhang, die Elberfelder Bibel schreibt, für alle Tage, die er lebt. Nun, die biblische Aussage, wenn das Wort ewig gebraucht wird, kann sich also auf etwas beziehen, was leben wird, ohne zu sterben, was immer bleiben wird, ohne Ende. Es kann sich eben aber auch auf eine Situation beziehen, die ein Ende haben wird, die so lange besteht, wie gewisse Bedingungen bestehen. Und wenn die Bedingungen nicht mehr gegeben sind, dann wird auch die Situation aufhören zu existieren. Es geht also um bestimmte Konditionen und Bedingungen. Da lesen wir eine interessante Stelle in Jesaja Kapitel 60 und in Vers 15. Jesaja 60 und Vers 15. Denn dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, es geht hier um Jerusalem, Zion, zu der niemand hinging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. Zur Pracht ewiglich, zur Freude für und für. Die Elberfelder Bibel schreibt, will ich dich zum ewigen Stolz machen, zur Freude von Generation zu Generation. Hier lesen wir eine Definition von ewig, von Generation zu Generation. Zion in dieser physischen Konstellation wird ja nicht für ewig existieren, es wird ja der Zeitpunkt kommen, selbst wenn man das auf das Millennium und den großen weißen Thron ausdehnen wollte, dass die Erde in der physischen Gestalt ja vernichtet werden wird. Das heißt ja, dass Gott eine neue Erde schaffen wird, aus Geist bestehend. Also hier muss man das auch sehen, dass das Wort ewig hier nicht bedeutet, ohne alles Ende. Und dann wird natürlich hier in Hebräer Kapitel 6 etwas sehr Interessantes gesagt, und das geht auch ein bisschen mit dem Hand in Hand, was wir eben gelesen hatten im Buch Daniel. In Hebräer Kapitel 6 und Vers 2. Hebräer 6 und Vers 2. Ich werde doch einmal hier meine Uhr da so jetzt hinlegen, dass ich nicht immer drauf blicken muss, weil die Uhr, auf die ich normalerweise blicke, die steht. Wenn ich danach gehe, dann rede ich noch sehr, sehr lange. Aber in Hebräer Kapitel 6 und Vers 2, da heißt es wie folgt. Paulus sagt hier, ich will nicht abermals den Grund legen mit der Lehre vom Taufen, Vers 2, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Ewigen Gericht. Nun, wir hatten in vergangenen Predigten gesehen, als wir uns auf Matthäus 25 konzentriert haben, dass das ewige Gericht, es geht hier um das Gericht des großen weißen Thrones, die zweite Auferstehung, natürlich nicht für alle Zeit und Ewigkeit in dem Sinne ohne Ende herrschen wird. Es geht um eine Zeitperiode von ungefähr 100 Jahren. Damit ist hier ewiges Gericht angesprochen. Eine Zeitperiode, die so lange existieren wird, wie eben gewisse Bedingungen existieren. Danach wird es zu einer Urteilsfindung kommen, die allerdings ewige Konsequenzen haben wird. Von daher ist das Wort ewiges Gericht auch auf die Konsequenzen anwendbar. Aber wenn es um die Zeitperiode geht, bedeutet das nicht, dass das ewige Gericht für alle Zeit und Ewigkeit in Anführungszeichen tagen wird. Und da gibt es weitere Ausdrücke, die man auch insoweit beachten muss. Damit man da keine falschen Ideen entwickelt, muss man den Zusammenhang auch sehen und andere Stellen der Bibel mit zu Rate ziehen. Matthäus Kapitel 18. Matthäus Kapitel 18 und Vers 8. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, dann antworten, man wird durch seine eigenen Glieder dazu bewegt, Falsches zu tun, Falsches zu sagen, falsche Handlungen vorzunehmen. Das ist mit Hand oder Fuß gemeint. So hau sie ab und wirf sie von dir. Nicht, dass man sich jetzt buchstäblich seine Hand abhaut oder seinen Fuß abhaut. Es geht um eine symbolische, figurative Ausdrucksweise. Man soll aufhören, seine Glieder, seine Hand, seinen Fuß auf diese falsche Weise zu benutzen. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, mit anderen Worten, man gibt gewisse Dinge auf, als dass du zwei Hände hast oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Das ewige Feuer. Nun, einige sagen, das bedeutet, das ist eine Hölle, ein ewiges Höllenfeuer, das für alle, Anführungszeichen wiederum, Zeit und Ewigkeit brennen wird, das kein Ende haben wird, das die Menschen immer und immer wieder quälen wird, weil Menschen haben eine unsterbliche Seele, die unsterbliche Seele kommt in das Höllenfeuer und für alle Zeit und Ewigkeit ohne Ende werden die dort gequält und das ist mit dem ewigen Feuer gemeint. Ist das der Fall? In Matthäus 25, Vers 41. Matthäus 25 und Vers 41. Und da wird er auch sagen zu denen zur Linken, das ist eine Stelle, die wir vor kurzem gelesen haben in einer anderen Predigt, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. In das ewige Feuer. Wiederum die gleiche Ausdrucksweise. Das Wort im Griechischen, Aionios, A-I-O-N-I-O-S. Auf das Wort kommen wir gleich noch zu sprechen, aber es ist ja ein ähnliches Wort wie das, was wir eben schon kennengelernt haben, wo es in der Tat um eine Situation geht, die kein Ende hat. Aber hier, wie wir sehen werden, hat es sehr wohl ein Ende. In Matthäus 25 und Vers 46, da wird hinzugefügt, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Nun, man könnte sagen, ja, nun, wenn die ewige Strafe ein Ende hat, dann hat das ewige Leben auch ein Ende. Aber wir hatten bereits gesehen, wenn es um die Gerechten geht, die in das ewige Leben eingehen, die haben eben kein Ende. Die ewige Strafe, es heißt nicht eine ewig währende Strafe, die immer und immer wieder durchgeführt wird. Es geht hier um eine Situation, wo eine Strafe verkündigt wird, die ewige Konsequenzen hat. Aber wie wir sehen werden, diese Menschen werden keineswegs für alle Zeit und Ewigkeit in einer Hölle schmoren, gefoltert werden. 2. Thessaloniker, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1 und Vers 9. Es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi. Auch wichtig, den Zusammenhang hier zu sehen. 2. Thessaloniker 1 und Vers 9. Die werden Strafe erleiden, wenn Christus zurückkommt. Diejenigen, die dem Gehorsam unseres Herrn Jesus nicht geglaubt haben, wie es heißt in Vers 8, und nicht gehorsam waren. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben. Das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird. Also es geht hier um den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Da werden die ewiges Verderben erleiden. Aber schauen Sie, zwei Dinge muss man hier begreifen. Zunächst einmal, wenn diese Menschen, von denen Paulus hier spricht, die sogenannte unvergebbare Sünde begangen haben, dann werden sie in der Tat letztendlich in den feurigen Pfuhl geworfen werden, um dort verbrannt zu werden. Es hat also wiederum hier eine ewige Konsequenz, um die es hier geht. Aber in den meisten Fällen haben die Menschen ja heute auch nicht die unvergebbare Sünde begangen. Die werden aber zunächst einmal ewige Strafe leiden, das heißt, es wird eine Situation eintreten, wo sie nicht im Reich Gottes sein werden. Eine Zeitspanne von ungefähr 1000 Jahren, dem Millennium, wird angesprochen. Während dieser Zeit werden sie nicht im Reich Gottes sein. Das ist die ewige Strafe, könnte man meinen. Aber dann werden sie ja hochkommen in der zweiten Auferstehung und werden dann ja ihre Gelegenheit erhalten. Sodass hier auch wiederum das Wort ewig und das gleiche Wort hier im Griechischen wird gebraucht, nicht davon ausgeht, dass das für alle Zeit und Ewigkeit in Anführungszeichen ohne Ende der Fall ist, sondern eine gewisse Zeitperiode wird hier angesprochen. Dann aber werden, wenn die Bedingungen wieder andere sind, ein etwas weiteres dann erfolgen. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Und in dieser Broschüre gehen wir auch auf eine interessante Stelle ein, in Offenbarung Kapitel 14, die Verse 9 bis 11. Die möchte ich kurz hier einmal vorlesen. Offenbarung 14, die Verse 9 bis 11. Ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier ein endzeitlicher, charismatischer, politischer Führer, aber auch das gesamte politische System, über das der Führer herrscht. Wenn also jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand Dieses Zeichen hat damit zu tun, dass ihm erlaubt wird oder verboten wird, zu kaufen oder zu verkaufen. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel von den heiligen Engeln und vor dem Lamm, Jesus Christus. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und für das Zeichen seines Namens annimmt. Nun, einige sagen, aha, das zeigt auch wiederum, dass die für ewige Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit, in einer Hölle gefoltert werden und dieser Rauch dann, der aufgrund dieser Folter entsteht, der steigt dann auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, ich möchte etwas weiteres hier aus unserer Broschüre vorlesen. Das ist aus dem, gucken, ob ich das jetzt richtig auch sehe, aus dem 18. Kapitel entnommen mit dem Titel Die Qualen der Gottlosen. Und wir sagen dann hier, ein Schlüsselpunkt ist festzustellen, was dieser Vers aussagt und was nicht. Er sagt, dass der Rauch von ihren Qualen von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen wird. Er sagt nicht, dass die Gottlosen für immer gequält werden. Stattdessen werden sie in feurigen Plagen verbrannt werden und es wird ihr Rauch sein, ein Beweis dafür, dass das Feuer sein Werk vollbracht hat, der von Ewigkeit zu Ewigkeit emporsteigen wird. Rauch tritt dort auf, wo etwas verbrannt wird. Dies weist darauf hin, dass die Menschen aufgezehrt werden und dass, wer verbleibt, nur Rauch sein wird. Wir lesen ebenfalls in Maleachi Kapitel 3 und Vers 21 in der Schlachterbibel, dass die Gottlosen wie Asche unter den Füßen der Gerechten sein werden. Und Psalm 37, Vers 20 sagt uns, dass die Gottlosen umkommen werden, dass sie vergehen werden, wie der Rauch vergeht. Es ist nicht die Strafe des Feuers selbst, sondern das Resultat dieser Strafe, das in Offenbarung 14 angesprochen wird. Aber mir geht es jetzt um etwas noch weiter und anderes. Wir haben ja heute das Konzept der Ewigkeit zu besprechen. Wir müssen auch verstehen, fahren wir hier fort zu sagen, dass die biblische Redensart von Ewigkeit zu Ewigkeit nicht unbedingt für alle Ewigkeit bedeuten muss. Mit anderen Worten, für etwas, was kein Ende hat. Die Wörter sind oft eine Übersetzung des hebräischen Olam und des griechischen Aion oder Aionios, was Ära oder Dauer einer Epoche oder Zeitspanne bedeutet. Das griechische Wort, das in Offenbarung 14, Vers 11 mit von Ewigkeit zu Ewigkeit übersetzt wurde, bedeutet gemäß Young's Analytical Concordance to the Bible von Zeitspanne zu Zeitspanne. Die Englishman's Greek New Testament übersetzt diesen Vers wie folgt. Und der Rauch ihrer Qual stieg auf von Zeitspanne zu Zeitspanne. Und dann geben wir weitere Beispiele an, wie zum Beispiel in Jona 2, Vers 7 beschreibt der Ausdruck ewiglich eine Zeitspanne von 3 Tagen und 3 Nächten. Wie es in Jona Kapitel 2, Vers 1 erklärt wird, Jona, als er sich im Leibe des Seeungeheuers befand, sprach über das Sinken hinunter zu den Gründen der Berge und das ewigliche Schließen der Riegel der Erde hinter ihm. Was er damit meinte, ist, dass solange wie er sich in dieser Situation befand, solange wie diese Bedingungen existierten, die Erde ihn verschlungen hielt. Er spricht von ewig und dann war er 3 Tage und 3 Nächte nur im Bauch des Seeungeheuers. Judas 7 spricht von der Pein des ewigen Feuers, das Sodom und Gomorra niederbrannte, obwohl diese Städte heute nicht mehr brennen und deren Einwohner auch nicht mehr unter dieser Vergeltung zu leiden haben. Das Feuer brannte für eine Weile, ein Äonienfeuer, ein ewiges Feuer, das griechische Wort Äonien oder Äonios oder eine Ableitung davon, bezieht sich auf ein Feuer, das niemals ausgeht. Nachdem es diese ehemaligen Städte vollständig zerstört und ausgelöscht hatte, brannte es selbst aus. Es wird nicht gelöscht, es brannte aus, als es nichts mehr zu verzehren gab. Solange es etwas zu verzehren gab, ging es nicht aus. Wenn es heißt, es ging ewig nicht aus, bezieht sich das wiederum auf Situationen, solange diese Situationen bestehen, diese Bedingungen. Der Rauch dieses Feuers stieg noch für eine Weile zum Himmel empor. Aber es steigt heute nicht mehr empor. Und Jesus zeigt auch, dass die Menschen in Städten von Sodom und Gomorra zu einer Zeit des Gerichtes, das noch in der Zukunft liegt, wieder auferweckt werden. Das hatten wir ja auch alles besprochen. Nun, die Menschen, die die politischen und religiösen Führer des endzeitlichen babylonischen Systems anbeten, werden von Ewigkeit zu Ewigkeit oder auch für immer gequält werden. Das heißt, bis sie sterben. Das heißt, sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, solange wie sie am Leben sind. Solange wir sie Teil dieses Systems sind, das unter Gottes Zorn fällt. Das heißt, vor ihrer endgültigen Vernichtung durch die feurigen Plagen der letzten 7 Schalen des Gerichtes Gottes. Sie werden unter diesen Plagen von Gott zu leiden haben, bis sie dann umkommen. Aber es geht nicht darum, dass sie jetzt für alle Zeit und Ewigkeit ohne Ende in der Hölle gequält werden. Man darf auch nicht vergessen, dass dieser Zeitpunkt, der hier beschrieben wird, es geht um einen Zeitpunkt bei der Wiederkunft Christi. Es geht ja gar nicht um den Zeitpunkt der dritten Auferstehung, der 1100 Jahre später erfolgen wird oder ein bisschen noch später. Der Rauch ihrer Qual, schreiben wir hier auch, wird für eine Weile gen Himmel ziehen, solange wie die erforderlichen Bedingungen existieren, die dem Rauch erlauben, von verbrannten Körpern emporzusteigen. Das heißt nicht, dass verbrannte, gottlose Seelen für alle Ewigkeit gefoltert werden. Wir lesen zum Beispiel auch, dass der Rauch des babylonischen Systems und der Stadt des modernen Babylon, die auf 7 Hügeln erbaut ist, in Ewigkeit aufsteigen wird. Das lesen Sie in Offenbarung Kapitel 19, Vers 3. Aber basierend auf dem Griechischen sollte es hier heißen, gemäß Youngs und gemäß der Englishman's Greek New Testament Übersetzung, von einer Zeitspanne zur anderen. Babylon wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet, Offenbarung 18 und Vers 8. Die Könige auf Erden werden sie beweinen und beklagen, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual. Dies bezieht sich auf den Rauch von Gebäuden, aber das Feuer wird nicht für alle Ewigkeit brennen. Wir lesen stattdessen, dass die große Stadt Babylon nicht mehr gefunden wird. Vers 21. Wir lesen ebenfalls in Jesaja 34, die Verse 9 bis 10, dass der Rauch aus dem Lande Edom immer von ihm aufgehen wird. Das heißt, bis dass das Feuer alle verzehrbaren Menschen verbrannt hat. Wie im Fall der verbrannten Städte von Sodom und Gomorra, wird auch das Feuer von Edom nicht ewiglich, das heißt ohne Ende, brennen. Und so haben wir noch weitaus mehr hier zu diesem Konzept zu sagen in unserer Broschüre über die Offenbarung. Wir lesen auch über das Schicksal der gottlosen Menschen, auch das hier kurz erwähnt. Hebräer 10, Vers 27 sagt, dass auf die Widersacher ein schreckliches göttliches Gericht und gieriges Feuer wartet, das sie verzehren wird. Verzehren bedeutet nicht für alle Zeit und Ewigkeit gefoltert werden. Und das ist die Hölle oder das Gehennafeuer, worüber Christen sprechen, der zweite Tod, von dem es keine Auferstehung mehr geben wird. Sie werden nicht für immer brennen, sondern sie werden dort verbrennen. Sie sind der Spreu, der mit unauslöschlichem Feuer verbrannt wird, von dem Matthäus Kapitel 3, Vers 12, Matthäus Kapitel 3, Vers 12 spricht. Was bedeutet, dass es kein menschliches Wesen auslöschen kann. Deswegen wird von dem unauslöschlichen Feuer gesprochen, aber es wird ausgehen. Es wird ausgehen, wenn nichts mehr da ist, was es zu verbrennen gilt. Dieses Feuer brennt nicht für alle Zeit und Ewigkeit ohne Ende. Es brennt nur so lange, wie es Anlass oder Brennstoff zum Brennen gibt. Und dann zitieren wir Jeremia 4, Vers 4, wo es heißt, beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Furcht eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf dass nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, sodass niemand löschen kann. Und das ist dann geschehen unter Zedekia, als dann Jerusalem zerstört wurde. In Jeremia 17, Vers 27 lesen wir, wenn ihr aber nicht auf mein Gebot hört, den Sabbattag zu heiligen und keine Last am Sabbattag zu tragen durch die Tore Jerusalems, so will ich ein Feuer in ihren Toren anzünden, das die festen Häuser Jerusalems verzehrt und nicht gelöscht werden kann. Nicht von Menschen gelöscht werden kann. Und es ist auch nicht von Menschen gelöscht worden, aber es ging dann aus. Es existierte ja nicht mehr zur Zeit von Christus zum Beispiel. Jerusalem wurde wieder aufgebaut. Das Feuer wurde nicht gelöscht, das heißt vorsätzlich beendet, aber es ging langsam von selbst aus, als es kein Brennmaterial mehr bekam, das es am Leben erhielt. Und wenn Sie noch weitere Informationen über dieses Thema haben möchten, es gibt da verschiedene Dinge noch, die ich hier nicht erwähnt habe, dann lesen Sie unsere kostenlose Broschüre, steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Das ist so eine Art Kommentar, die durch das gesamte Buch der Offenbarung geht und eben auch erklärt, was mit diesen Aussagen gemeint ist. Wir erklären in diesem Buch, in dieser Broschüre, dass das ewig brennende Höllenfeuer, das die unbelehrbaren, unkorrigierbaren Sünder, die die unvergebbare Sünde begangen haben, verbrennen wird, nicht für alle Zeit und Ewigkeit brennen wird. Es wird im Zeitpunkt der dritten Auferstehung hauptsächlich benutzt werden. Nun, ein Vorläufer wird bereits schon im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi bestehen. Das heißt, dass das Tier und der falsche Prophet in diesen Vorläufer, dieses vorläufige Feuer hineingeworfen werden. Und es wird wohl scheinbar auch, wie es damals ja auch zur Zeit von Jesus Christus der Fall war, während des Millenniums bestehen und auch während des großen weißen Throngerichtes. Denn es gab ja auch zur Zeit von Christus bereits dieses Gehenna-Feuer, von dem Christus sprach, ein Feuer außerhalb von Jerusalem, wo zum Beispiel Leichname verbrannt wurden. Das hat die ganze Zeit über gebrannt, geschwelt und so weiter und so fort. Und es ist die Idee, dass es also auch während dieser Zeit existieren wird, aber nicht als das Feuer, das alles beenden wird, nur so als Vorläufer gedacht. Denn zum Beispiel das Tier und der falsche Prophet, ja, die dort hineingeworfen werden im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, die haben ja alle wahrscheinlich danach die unvergebbare Sünde nicht begangen. Denn sonst wäre es ja eine Vorherbestimmung zum ewigen Tod, das kann nicht sein. Die werden ihre Gelegenheit noch erhalten. In der zweiten Auferstehung, großen weißen Throngericht, werden dann hochkommen, werden dann sich allerdings entscheiden müssen. Und wenn sie sich gegen Gott entscheiden werden, wenn sie die Reue ablehnen, die Gott anbietet, wenn sie vielleicht sogar den Heiligen Geist erhalten und wieder verlieren, dann werden sie in der dritten Auferstehung in dem höllischen Feuer, diesem Gehennafeuer, verbrannt werden. Verbrannt werden. Um hier kurz zusammenzufassen, was wir bislang besprochen haben: Wenn wir von Ewigkeit sprechen, müssen wir unterscheiden. Es gibt nämlich aller mögliche Ideen, die da irgendwo Konfusion erzeugen können. Es gibt Geistwesen. Gott, den Vater, Jesus Christus. Nun, die haben laut Bibel immer schon existiert. Es hat nie einen Anfang für sie gegeben und es wird auch nie ein Ende für sie geben. Das ist eine Definition von Ewigkeit. Dann gibt es aber natürlich den Heiligen Geist. Nun, der Heilige Geist ist keine Person. Sie haben das mich häufig sagen hören. Wir haben auch eine Broschüre veröffentlicht über das Thema: Gibt es eine Dreieinigkeit oder ist Gott eine Dreieinigkeit? Und dann eine weitere Broschüre: Gott ist eine Familie. Aber der Heilige Geist ist natürlich die Kraft, die von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgeht. Es ist, man könnte sagen, Teil Gottes. Es ist etwas, was ausgeht von Gott, was ausströmt. Und von daher ist natürlich der Heilige Geist, weil er eben Teil Gottes ist, wie zum Beispiel Gott einen Arm hat, der Arm ist Teil Gottes, unsterblich, ewig. Der Heilige Geist ist natürlich dann auch ewig, weil Gott ewig ist. Nun gibt es aber auch andere Geistwesen. Wie ich sagte, der Heilige Geist ist kein Wesen, hat keine eigenständige Persönlichkeit, ist aber etwas von Gott, was von Gott ausgeht, die Kraft, mit der Gott schafft. Dann gibt es aber Geistwesen wie zum Beispiel Satan, seine Dämonen und Engelwesen. Nun, die sind geschaffene Wesen. Aber wir lesen auch, dass die nicht sterben können. Dass die für alle Zeit und Ewigkeit in Anführungszeichen bleiben werden, weiterleben werden. Ob es jetzt Engel sind oder auch Dämonen. Nun, Dämonen werden letztendlich keinerlei Einfluss mehr haben auf die Menschheit oder wenn dann die Menschheit verwandelt wird zu Gottwesen, auf die Gottfamilie. Aber sie werden weiterhin existieren. Eine Andeutung für das Schicksal von Dämonen kann die sein, dass sie wie Sterne umherirren, für die die Finsternis in alle Ewigkeit aufbewahrt ist. Aber sie können nicht sterben. Aber schauen Sie, wenn es um uns geht, um die Menschheit, wir haben das Potenzial, zu Gottwesen zu werden. Und wenn wir Gottwesen werden, werden wir natürlich dann auch unsterbliche Wesen sein, die kein Ende haben werden. Nun, wir haben einen Anfang gehabt. Gott hat uns erschaffen. Aber wir werden kein Ende haben. Johannes Kapitel 3 und Vers 36 sagt uns Folgendes. Johannes Kapitel 3 und Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Aber ist der Glaube, dieser theoretische Glaube an Gott, genug? Nein, es geht um mehr. Das heißt, sodann, wer aber dem Sohn nicht gehorcht oder gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wiederum, eine Unterscheidung wird getroffen zwischen denen, die das ewige Leben haben und denen, die das ewige Leben erst gar nicht sehen. Was ist damit gemeint? Nun, wenn sie den Heiligen Geist haben, und das ist damit gemeint, denn sie können wirklich Gott nicht gehorsam sein und an ihn glauben und den Glauben von Gott und Jesus Christus in sich haben, es sei denn, sie haben den Heiligen Geist, dann haben sie das ewige Leben in dem Sinne, dass der Heilige Geist, ja, wie ich eben sagte, das ewige Leben repräsentiert, Teil von Gott ist. Und solange wie sie den Heiligen Geist haben, haben sie die absolute Garantie, dass sie dann auch in das ewige Leben eingehen werden, wenn Christus zurückkommt. Aber wenn sie durch ihr Leben zeigen, dass sie Gott ungehorsam sind, dann wird der Heilige Geist nicht in ihnen wohnen. Sie lesen in verschiedenen Stellen, dass der Heilige Geist von dem Vater und dem Sohn in uns wohnen wird. Johannes Kapitel 14 und Vers 23 sagt ihnen das. Aber Gehorsam ist notwendig. Und Gott gibt den Heiligen Geist niemandem, der ihm nicht bereits schon gehorcht, wie uns die Apostelgeschichte dies sagt. In 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 17. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 17. Da lesen wir Folgendes. Und das hatten wir bereits schon gelesen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also hier wiederum die gleiche Idee. Wir haben das ewige Leben, wenn wir Gottes Heiligen Geist in uns haben. Solange wir den Heiligen Geist in uns haben, wissen wir, dass wir in das ewige Leben eingehen werden und bleiben werden in Ewigkeit. Wir werden dann nicht mehr sterben. Wenn Christus zurückkommt, wird das für uns geschehen. Nun, wie ich sagte, es gibt eben auch Wesen, Engelwesen, aber auch Dämonen, die geschaffene Geistwesen sind, aber die nicht sterben können, wie Christus das auch deutlich sagt. Und gleichwohl lesen wir etwas Interessantes in Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 20. Offenbarung 19, Vers 20. Das geht jetzt hier um den Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Auf den Zeitpunkt bin ich eben kurz eingegangen. Das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten, und lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Das Griechische sagt hier, in einen feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Das ist zu Anfang. Mit anderen Worten, noch bevor das Millennium beginnt, wenn Christus zurückkommt, dann wird das geschehen. Nun lesen wir weiter in Offenbarung Kapitel 20 und Vers 10. Und der Teufel, nun das ist jetzt nach oder zu Ende des Millenniums, wenn der Satan noch einmal einen Aufstand verursacht, aber natürlich nicht siegt. Und dann wird der Teufel, der diese Menschen verführte, der sie dazu verführte, Krieg zu führen wiederum, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Aber auch das ist hier jetzt nicht der endgültige Pfuhl, denn es geht hier um den Zeitpunkt vor der zweiten Auferstehung. Aber dieser Pfuhl existiert bereits, wie ich eben schon sagte. Er scheint die ganze Zeit hindurch zu existieren. Als Warnung, auch als Vorläufer für den letztendlichen Gehenna-Pfuhl. Aber der wurde jetzt geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Und es heißt es hier, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine sehr unklare Übersetzung. Wir behandeln dies sehr deutlich, wiederum in unserer kostenlosen Broschüre, über das Buch der Offenbarung. Und ich gebe Ihnen mal hier die Zeichen an. Auf Seite 163 angefangen, mit 163, wird das hier näher erläutert. Das Wort waren steht nicht im Urtext. Also wo es heißt hier, er wird in den folgenden Pfuhl geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet, und das Wort waren ist ergänzt. Man kann aber auch etwas anderes ergänzen. Man kann zum Beispiel ergänzen, gewesen waren oder hineingeworfen worden waren. Okay? Mit anderen Worten, die sind nicht mehr da, die sind verbrannt worden damals, 1000 Jahre vorher. Und dann heißt es, und sie werden gequält werden. Auch das ist jetzt fraglich, ob es wirklich heißen soll, sie werden gequält werden. Andere Übersetzungen haben hier, um gequält zu werden. Wer wird gequält? Nun, der Teufel und seine Dämonen werden gequält. Und selbst wenn es das Wort sie heißt und richtig hier übersetzt ist, bezieht sich dies auf den Teufel und seine Dämonen. Wir hatten ja bereits gelesen, das ewige Feuer ist bereitet worden, dem Teufel und seinen Dämonen. Die werden gequält werden. Nun, wie werden die gequält werden? Es sind Geistwesen, die können nicht sterben. Also die werden hier nicht irgendwo verbrannt werden in dem feurigen Pfuhl. Das Tier, der falsche Prophet, die sind verbrannt worden zu Anfang oder vor dem Millennium noch, als Christus zurückkam. Der Teufel und die Dämonen können nicht verbrannt werden. aber die werden psychisch gequält werden. Warum werden die psychisch gequält werden? Nun, weil die sehen, dass alles das, für das sie gearbeitet haben, ihre gesamten Werke, die werden jetzt zerstört, denn die Menschen werden sich nicht mehr auf die Niedertracht und auf den Einfluss von Satan und seine Dämonen verlassen, besinnen. Die haben keine Macht mehr. Und das macht sie sehr zornig, natürlich. Sie werden gequält werden. Eine innere psychologische, psychische Qual wird hier angesprochen. Nicht unbedingt eine physische Qual. Nun gibt es aber auch eine weitere interessante Situation. Denn jeder Mensch hat einen Geist im Menschen. Die Bibel spricht sehr oft davon. Es wird von dem Geist im Menschen gesprochen. Ich habe da viel schon drüber gesagt. Unsere kostenlose Broschüren über Evolution und auch Himmel und Erde vor dem ersten Menschen gehen sehr eindeutig und eingehend auf diese Situation des Menschen und des menschlichen Geistes ein. Die meisten wissen nichts davon, dass wenn ein Mensch gezeugt wird im Mutterleib, im Zeitpunkt der Zeugung, wie das Gott macht, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass im Zeitpunkt der Zeugung dieses Wesen einen Geist erhält von Gott. Damit beginnt menschliches Leben. Um es klar und deutlich zu sagen, das menschliche Leben beginnt mit der Zeugung. Wer also nach der Zeugung menschliches Leben tötet, aus welchen Gründen auch immer, begeht Mord in den Augen Gottes, begeht Sünde. Du sollst nicht töten. Es ist unschuldiges menschliches Leben, was vernichtet wird. Das gilt sogar auch in Fällen, wo, sagen wir einmal, die Mutter vergewaltigt wird, wo andere schreckliche Dinge geschehen sind. Das Abtöten menschlichen Lebens ist verboten. Es gibt da andere Möglichkeiten, man kann zum Beispiel an Adoption denken und so weiter und so fort. Aber das muss ich klar hier mal zum Ausdruck bringen, weil einige scheinbar meinen, dass unter gewissen Umständen eine Abtreibung durchaus gerechtfertigt ist. Ist es nicht. Das Abtöten menschlichen Lebens, das mit dem Zeitpunkt der Zeugung beginnt, ist in Gottes Augen verboten. Aber ich möchte hier eine interessante Stelle vorlesen, in 1. Mose Kapitel 7. Denn wussten Sie, dass nicht nur Menschen einen Geist haben, Tiere haben auch einen Geist. Aber der Geist des Tieres, sagen wir mal, ist etwas anderes als der Geist im Menschen. Und es ist dieser Geist im Menschen, der den Menschen vom Tier unterscheidet. In 1. Mose Kapitel 7 lesen wir die Verse 21 und 22. 1. Mose 7, die Verse 21 und 22. Es geht hier um den Zeitpunkt von Noahs Flut. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen und alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. Nun, was Odem des Lebens hatte. Die Elberfelder Bibel sagt, Odem oder Geist. Die englischen Bibeln schreiben, alles, was den Atem des Geistes des Lebens hatte. Sowohl der Atem als auch der Geist werden hier erwähnt, was wichtig ist. Und die Frage, die sich stellt, was geschieht jetzt mit denen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, die also jetzt in den feurigen Pfuhl geworfen werden? Die werden ja zunächst einmal auferweckt zu physischem Leben. Und wie macht Gott das? Nun, wenn der Mensch stirbt, sagt uns die Bibel, geht der Geist des Menschen zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. So dieser Geist, der alles so mehr oder weniger aufgeschrieben, aufgezeichnet hat, was den Menschen ausmacht, der ist zunächst bei Gott. Nun, dieser Geist ist keine Persönlichkeit, sie hat kein Bewusstsein, oder dieser Geist hat kein Bewusstsein. Dieser Geist ist keine unsterbliche Seele. Einige haben gesagt, ja, sie glauben zwar nicht an die unsterbliche Seele, aber sie glauben an den Geist des Menschen, der zurückgeht zu Gott. Mit anderen Worten, glauben sie es eben dann doch auf einem Umkehrweg. Nein, der Geist des Menschen hat kein Bewusstsein. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Der Mensch ist die Seele, das zeitweilige physische Lebewesen. Der Geist ist etwas im Menschen, aber dieser Geist hat kein Bewusstsein. Es ist so, wie wenn ich zum Beispiel heute mir eine CD nehme, und ich muss zurzeit hier, um meine Lizenz als Anwalt zu behalten, so 24 Stunden lang mir da solche CDs anhören. Ich nehme also eine solche CD und dann tue ich die in eine Maschine hinein und dann höre ich was, wenn ich Glück habe. wenn die Maschine funktioniert. Dann höre ich was. Aber solange wie ich die CD da vor mir aufgestapelt habe, da höre ich gar nichts. So ist das mit dem Geist. Der Geist des Menschen hat kein Bewusstsein, wenn er bei Gott im Himmel aufbewahrt wird. Aber Gott wird diesen Geist nehmen, so wie die CD, und wird dann einen physischen Körper schaffen, wenn es um die dritte Auferstehung geht. Und wird dann den Geist des Menschen in diesen Körper hineintun. Wie zum Beispiel ja auch ich diese CD in diese Maschine hineintue, um was zu erreichen. Nun, da der Geist des Menschen alles das aufgezeichnet hatte, was der Mensch war, wird dieser Mensch, der dann auferweckt wird, wenn ein neuer Körper erschaffen wird, zusammen mit dem Geist im Menschen, genau die Persönlichkeit sein, die er war, als er gestorben war. Aber was geschieht jetzt mit diesem Menschen? Nun, der wird in den feurigen Pfuhl geworfen werden, wie wir das jetzt schon mehrfach gehört haben. Aber schauen Sie, es ist nicht der Mensch, der dann in dem feurigen Pfuhl gequält wird. Es ist nicht der Geist des Menschen, der in dem feurigen Pfuhl gequält wird, sondern der Mensch hört auf zu existieren in seiner Gesamtheit, inklusive seines Geistes. Sonst würde er ja nicht aufhören zu existieren. Mit anderen Worten, der Geist des Menschen wird zusammen mit dem Menschen, der er ja nun einmal ist, vernichtet werden. Es wird eine kurze Zeitspanne geben, wenn der Mensch in diesen feurigen Pfuhl geworfen wird. Das Gleichnis von Lazarus und dem Reichen bringt das zum Ausdruck, dass es natürlich eine gewisse psychische Qual geben wird zunächst einmal. Der Mensch wird erkennen, er wird jetzt im feurigen Pfuhl verbrannt werden. Es wird heulen und Zähneknirschen sein, wie es heißt. Aber wenn er dann in den feurigen Pfuhl geworfen wird, um dort verbrannt zu werden, wird seine gesamte Existenz ausgelöscht, inklusive des Geistes im Menschen, den er hat. Es ist nicht so, dass der physische Körper abstirbt und der Geist im Menschen wird weiter irgendwo gequält. Das wäre ja die falsche Idee der Hölle, wo dann unsterbliche Seelen gequält werden. Das ist keineswegs der Fall. Es wird eine totale Auslöschung der Existenz geben. Nun, die Frage ist, was ist eigentlich mit diesem Geist im Menschen? Wie existiert der? Wann entsteht der? Hat es den vorher schon gegeben? Einige behaupten, ja, den Geist hat es immer schon gegeben und dann nimmt dann Gott etwas von diesem Geist und tut ihn dann in den Menschen rein. Zacharja Kapitel 12 zeigt uns, dass dies nicht der Fall ist. Zacharja Kapitel 12 und Vers 1. Zacharja 12 und in Vers 1. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet, und es heißt hier in der Lutherbibel, und den Odem des Menschen in ihm macht. Aber die Lutherbibel 2009 schreibt richtiger, der dem Menschen Geist und Leben gibt. Und die Schlachterbibel, der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Darum geht es hier. Der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Und dieser Geist, wie ich sagte, des Menschen, geht im Zeitpunkt des Todes zurück zu Gott. Und es gibt viele Stellen, die das nachweisen. Aber dann, wenn der Mensch auferweckt wird, wird Gott diesen Geist im Menschen nehmen und ihn wieder benutzen, um diese Auferweckung des Menschen vorzunehmen. Ob jetzt in unsterblicher oder in sterblicher Weise. In 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 5 gibt es eine interessante Aussage. 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 5. Dieser Mensch soll dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Es geht hier darum, dass eine Bewährungsprobe erfolgen soll. Zunächst einmal wird hier ein Mensch ausgeschlossen, er geht zurück in die Welt und Satan herrscht über diese Welt. Aber der Punkt ist der, hoffentlich kommt er zur Besinnung, hoffentlich kommt er zur Reue, sodass sein Geist, denn darum geht es letztendlich, gerettet wird am Tage des Herrn. In 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 23, aber hier, das deutet auch an, dass der Geist nicht gerettet werden mag, nicht überleben wird, sondern in der dritten Auferstehung vernichtet wird, zusammen mit dem Menschen. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 23 sagt uns auch etwas Ähnliches. 1. Thessaloniker 5 und Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Es geht hier um drei Komponenten des Menschen, sagen wir einmal, Geist, Seele und Leib. Nun, Seele ist die physische, zeitweilige Existenz. Dann haben wir den Leib, den Körper, und dann haben wir den Geist. Und Paulus sagt, alles dies soll unversehrt bleiben, unbefleckt bleiben. Aber es kann eben auch passieren, dass das nicht der Fall ist, und dann wird alles das nicht bewahrt werden. Nun, wenn es nicht bewahrt wird, was wird geschehen? Letztendlich wird der Mensch in der dritten Auferstehung dann vernichtet werden. In Jesaja Kapitel 57 und Vers 16 wird deutlich gemacht, dass der Geist im Menschen vernichtet werden kann, ausgelöscht werden kann, zusammen mit dem Menschen. Jesaja 57 und Vers 16. Da lesen wir hier in der revidierten Lutherbibel 84, denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Elberfelder sagt, der Geist würde verschmachten und die Menschenseelen, die ich geschaffen habe. Schauen Sie, verschmachten bedeutet so viel wie aufhören zu existieren. Die revidierte Lutherbibel 2009 schreibt, sonst würde ihr Geist vor mir vergehen und auch die, denen ich Lebensatem gab. Also auch hier wiederum geht es klar um das Konzept, dass der Geist im Menschen aufhören kann zu existieren. Er wird zusammen mit dem physischen Körper in der dritten Auferstehung vernichtet werden, ausgelöscht werden. Ich möchte kurz auch noch 4. Mose 16 hier vorlesen. 4. Mose 16 und Vers 22, wo auch etwas Interessantes gesagt wird. Das heißt, sie fielen aber auf ihr Angesicht und sprachen, ach Gott, der du bist, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch. Wenn ein einziger Mann gesündigt hat, willst du darum gegen die ganze Gemeinde wüten. Der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch. Mit Antworten, also auch Tiere haben einen Geist in diesem Sinne, aber es ist nicht der Geist des Menschen. Und wir lesen auch nichts darüber, was mit den Tieren geschieht, wenn sie sterben. Die Frage wird gestellt von Salomo, ja, was geschieht mit denen? Die Antwort wird nicht gegeben. Das ist dann also Grundlage für Spekulation, aber die Antwort für den Menschen wird klar und deutlich gegeben. Der Mensch wird auferweckt werden, entweder zu ewigem Leben oder aber zu einer physischen Existenz in der zweiten oder auch in der dritten Auferstehung, je nachdem, wie die Menschen gelebt haben oder leben werden. So wird also der Geist des Menschen von unbekehrbaren Sündern vernichtet werden. Wenn es also jetzt um ewige Strafe geht, geht es hier um eine Strafe mit ewigen Konsequenzen. Es geht aber eben auch darum, dass diese ewige Strafe, diese ewige Bestrafung, sagen wir einmal, nicht allzu lange dauern wird. Sie wird in der dritten Auferstehung geschehen, der Zeitpunkt, wenn man aus den Gräbern kommt, als ein neu erschaffenes Wesen in diesem Sinne, mit einem neu erschaffenen Körper, aber mit dem Geist, den man hatte. Das dauert ja nicht allzu lange, bis man dann in den feurigen Pfuhl geworfen wird, um dort verbrannt zu werden. Also hier das Konzept der Ewigkeit muss immer gesehen werden im Hinblick auf den Zusammenhang. Wenn von Ewigkeit die Rede ist, wenn es um Gott den Vater geht, wenn es um Jesus Christus geht, wenn es um den Heiligen Geist geht, wenn es um Christen geht, die unsterblich geworden sind, wenn es um Engel geht, wenn es um Dämonen geht, dann wird in der Tat eine ewige Existenz beschrieben, die nicht aufhört, die nicht aufhören kann, die kein Ende haben wird. Wenn es um Gott, den Vater und Jesus Christus geht, bedeutet Ewigkeit sogar auch, dass es immer schon diese Wesen gegeben hat, dass sie nie einen Anfang hatten. Natürlich dann auch nie ein Ende haben werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Konzept der Ewigkeit, was aber lediglich eine gewisse Zeitspanne beschreibt. Es geht zum Beispiel diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, die werden im Feuersee, im Gehenna-Feuer, diesem feurigen Pfuhl, verbrannt werden. Aber sie werden nicht für alle Zeit und Ewigkeit dort gefoltert werden, ohne Ende. Und das gilt auch natürlich für ihren Geist. Alles das, was den Menschen ausmacht, seine Komponenten, Geist, Seele, Leib, wie wir gesehen haben, alles das wird vernichtet werden, ausgelöscht werden. Das wird aufhören zu existieren. Es heißt, sie werden in einem ewigen Feuer mit einer ewigen Verdammnis bestraft werden. Aber dieses ewige Feuer wird nur so lange brennen zunächst einmal, wie es etwas gibt, was verbrannt werden kann. Wir wissen, dass letztendlich das Feuer die gesamte Welt, die gesamte Erde vernichten wird. Im 2. Petrusbrief lesen wir dies. Und dann wird Gott eine neue Erde schaffen, neue Himmel schaffen, wo Gerechtigkeit wohnt. Das himmlische Jerusalem wird auf diese neue Erde kommen, aus Geist bestehen. Das himmlische Jerusalem, eine aus Geist bestehende Stadt. Und dann wird es keine physischen Feuer mehr geben, die etwas Physisches verbrennen könnten. Und auch der Teufel und seine Dämonen, die werden auch nur so lange durch dieses Feuer gequält werden, in diesem Sinne, wie das Feuer existiert. Und dann, wenn es aufgehört hat zu existieren, dann werden sie, wie die Andeutung ist, als Irrsterne für alle Ewigkeit umherirren, aber keinerlei Kontakt mehr haben, keinerlei Beeinflussnahme mehr haben für die Menschen. Also das ewige Feuer wird nicht für alle Ewigkeit ohne Ende brennen, sondern nur so lange, wie gewisse Bedingungen bestehen. Und wenn diese Bedingungen aufhören zu bestehen, wird das ewige Feuer aufhören zu existieren. Gleichzeitig wird das ewige Feuer allerdings ewige Konsequenzen haben. Und zwar die ewige Konsequenz, dass jemand nicht das ewige Leben erlangen wird. Ein ewiges Leben ohne Ende. Und das ist etwas, was uns Gott offenbart, und Gott gibt uns die Möglichkeit, dieses Potenzial, wenn wir Christen sind oder werden wollen, wahre Christen, dass wir letztendlich das Potenzial haben, für ewig, das heißt ohne Ende zu leben. Aber nicht in einer schrecklichen Atmosphäre, die uns keine Freude macht, sondern wie wir das ja auch in vergangenen Predigten gehört haben, es wird Freude ohne Ende sein, Gnade ohne Ende, Barmherzigkeit ohne Ende, alles das, was Gott ausmacht. Alle Charakteristika, die Gott hat, werden auch wir haben können, werden wir haben, wenn wir in das Reich Gottes, in die Familie Gottes eingehen. Ist das nicht etwas, auf das wir uns vorbereiten sollten, über das wir uns freuen sollten? Ewigkeit ist etwas, was Gott uns anbietet. Aber es muss auf die Weise geschehen, wie Gott sie uns anbietet. Nicht auf unsere Art und Weise, wie wir meinen, wir könnten Ewigkeit erlangen. Es gibt nur einen Weg. Und dieser Weg ist schmal. Und viele heute sehen diesen Weg nicht, können ihn auch nicht sehen, weil sie nicht berufen sind zum ewigen Heil. Aber sie werden ihre Gelegenheit erhalten. Wenn sie heute ihre Gelegenheit bereits erhalten haben, dann bemühen sie sich, ihre Erwählung, wie wir gelesen haben, festzumachen. Und dann wird ihnen der Eingang in das ewige Reich in großem Maße gewährt werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.